Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am 9. Dezember 1977 starb die Schriftstellerin Clarice Lispector in Rio de Janeiro. Da war sie gerade einmal 57 Jahre alt und auf dem Höhepunkt ihrer literarischen Karriere. Als nicht ganz einfach zu lesender Geheimtipp gilt sie in Deutschland, Clarice Lispector, die Tochter jüdischer Einwanderer aus der Ukraine. Dabei sind Lispectors literarischer Einfallsreichtum und die Rätselhaftigkeit, die Mystik ihrer Prosa bis heute bemerkenswert. Das zeigt auch der zweite Band ihrer sämtlichen Erzählungen. Einige sind hier zum ersten Mal in Buchform und in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Aber es wird regnen, heißt die Sammlung. Julia Schröder stellt sie vor.
Es gibt nur 3, wahlweise 7 Geschichten auf der Welt, behaupten Durchblickprofis der Literatur. Und diese Geschichten seien alle schon geschrieben, fügen die Skeptiker unter ihnen hinzu. Die Erzählungen der brasilianischen Autorin Clarice Lispector beweisen jedoch das Gegenteil. Wo zum Beispiel hätte man je von einer zurückgewiesenen Frau gelesen, die im Tiergarten einem Büffel in die Augen starrt, um statt der sinnlosen Liebe endlich den Hass zu finden und sich, wenn auch nur fast, als erlöst von der Schuld einer nicht begangenen Mordtat erfährt? Wo wurde je so von Henne und Ei erzählt, dass das tiefste Rätsel der Welt erscheint und zugleich das Agentenhafte im Leben einer morgendlich zerstreuten Familienfrau? Und wo von einer wohlhabenden Dame, die im leeren Zimmer ihres Dienstmädchens eine Kakerlake zerquetscht und nicht anders kann, als sie zu verzehren? So geht es zu in den Erzählungen und Romanen von Clarice Lispector. Aber ihr Einfallsreichtum beschränkt sich nicht auf die unausrechenbaren Wendungen in ihren Geschichten, sondern macht auch ihre Art des Erzählens selbst unwiderstehlich. Schon der Einstieg ins Geschehen schlägt seine Krallen in die Leserin.
Frau Georgie B. Xavier hätte nicht zu sagen gewusst, wie sie da reingekommen war. Durch einen Haupteingang jedenfalls nicht. Sie hatte das Gefühl, vage verträumt durch eine Art enge Öffnung inmitten von Schutt gegangen zu sein, auf einer Baustelle, als hätte sie sich seitwärts durch ein Loch gezwängt, das nur für sie gemacht war. Und ehe sie sich's versah, war sie schon drin. Und ehe sie sich's versah, bemerkte sie, dass sie schon ganz weit drin war. Endlos durchquerte sie die unterirdischen Gänge des Maracanã-Stadions.
Das ist der Auftakt der Erzählung Auf der Suche nach einer Würde. Die Geschichte der alten Signora Xavier, die nicht einfach nur verwirrt ist, sondern, wie sich herausstellt, besessen von einem Schlagersänger, ist nachzulesen im zweiten Band der sämtlichen Erzählungen von Clarice Lispector. Er trägt den Titel Aber es wird regnen und komplettiert die Ausgabe zusammen mit dem 2019 erschienenen ersten Band Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Das jetzt neu erschienene Buch versammelt Arbeiten, die im Lauf der 70er Jahre teils schon in Buchform, teils verstreut in Zeitschriften erschienen sind. In diesem letzten Jahrzehnt ihres Lebens bekam Clarice Lispector endlich die Anerkennung, die ihr und ihrem Werk wegen wechselvoller äußerer Umstände allzu lang vorenthalten worden war. Aber es war auch die Zeit, in der sie sich, gezeichnet von jahrelanger Schlafmittelabhängigkeit und einem häuslichen Brandunfall, weitgehend aus dem sozialen Leben zurückgezogen hatte. Legende schon zu Lebzeiten wurde sie, berühmten Fußballern vergleichbar, in der brasilianischen Öffentlichkeit nur bei ihrem Vornamen Clarice genannt. Interviewer verstörte sie derweil mit erratischer Einsilbigkeit und nahe Freunde mit nächtlichen Anrufen. Am Tag vor ihrem 57. Geburtstag im Dezember 1977 starb sie an Eierstockkrebs. Herausgeber der Erzählungen ist der US-amerikanische Autor Benjamin Moser, dessen Susan Sontag-Biografie derzeit mit Kritikerlob überschüttet wird. Vor einem Jahrzehnt hat Moser eine akribisch recherchierte Biografie über Clarice Lispector geschrieben. Ein Hauptverdienst des voluminösen Buchs ist es, die intensive wechselseitige Durchdringung von Schreiben und Leben dieser sagenumwobenen, bis heute kultisch verehrten Schriftstellerin zu erhellen. Ein großes Trauma stand am Beginn ihres Lebens und ließ Clarice Lispector, wie Moser zeigen kann, bis zu dessen Ende nicht los. Ihre Mutter war in der Zeit des russischen Bürgerkriegs und der unvorstellbar grausamen Pogrome in der Ukraine von Soldaten vergewaltigt und mit Syphilis infiziert worden. Kurz nach Clarices Geburt, 1920, gelang den Eltern mit ihr und den beiden älteren Schwestern die Flucht. Sie landeten in Brasilien, wo der Vater mühsam versuchte, die Familie durchzubringen. Das Mädchen wuchs im jüdischen Viertel von Recife auf und erfand fantastische Zaubergeschichten, in denen wundersame Rettungen geschahen, während es miterleben musste, wie bei der Mutter die syphilitische Lähmung fortschritt bis zu ihrem frühen, qualvollen Tod. Die Familie zog nach Rio de Janeiro, wo der Vater jedoch geschäftlich ebenso wenig Erfolg hatte und bald starb. Die junge Clarisse, hochbegabt und bildschön, studierte Jura, schrieb erste Erzählungen und lernte ihren späteren Mann, Sohn aus gut vernetzter, nicht jüdischer Familie, kennen. Nach Recife kam sie kaum je zurück, aber sie hing zeitlebens am Nordosten des Landes. Und ihre Kindheitserlebnisse im damals beschaulichen Venedig Brasiliens mit seinen Gärten und Hinterhöfen, großen Villen und ärmlichen Behausungen prägen nicht wenige Geschichten des Bandes »Aber es wird regnen«. Erzählt werden sie aus dem Abstand von Jahrzehnten in schlaglichtartig beleuchteten Szenen von hellsichtiger Klarheit. Ein kurzer Text, wie alle Arbeiten in dieser Ausgabe, übersetzt von Luis Rubi, nah am eigenwilligen Stil des Originals, verdichtet Clarisse Lispectors Erinnerungen an Recife.
Das hier ist das Haus, mein Haus. Die Brücke, der Fluss, die Vollzugsanstalt, die quadratischen Häuserblöcke, die Freitreppe, auf der ich nicht mehr stehe, der Stein. Aber da erhebt sich ein Pferd. Da! Ein Pferd mit vier Beinen und Hufen aus Stein, einem mächtigen Hals und einem Pferdekopf. Da, ein Pferd!
Auffallend und charakteristisch für Lispector ist die Wendung am Schluss. Und sie ist in mancherlei Hinsicht aufschlussreich.
Wie hohl ist doch dieses Herz in der Brust der Stadt. Ich suche und suche. Haus, Gehwege, Stufen, Denkmal, Laternenpfahl, deine Fabriken. Von der höchsten Mauer schaue ich. Suche! Von der höchsten Mauer empfange ich kein Signal. Von hier aus kann ich nicht sehen, denn deine Helligkeit ist undurchdringlich. Von hier aus kann ich nicht sehen, aber ich spüre, dass etwas mit Kohle an eine Wand geschrieben steht, an eine Wand dieser Stadt.
Dieser auf den ersten Blick wie eine Fingerübung wirkende Text enthält zentrale lispektorische Motive. Da ist zunächst das Pferd. Anderswo Spiegel ihres eigenen ungezügelten Inneren, hier aber versteinert, bewegungsunfähig wie die gelähmte Mutter. Dann die Suche und die Schau, die im Scheitern das Vorhandensein des nicht sichtbaren Göttlichen in der Welt beglaubigen. Die Botschaft an der Wand schließlich wäre fast aufdringlich als Referenz, wenn sie denn gesehen werden könnte. Aber sie wird nur gespürt, und zwar hier und jetzt. All dies erinnert an die großen Autoren einer innerweltlichen Mystik, und das ist kein Zufall. Die junge Clarisse wurde fürs Leben geprägt von den Schriften Spinozas, den sie immer wieder, teils sogar explizit, zitiert. Sie versenkte sich in Dostojewskis Romane, und in Hesses Steppenwolf fand sie ihren eigenen Zwiespalt zwischen Kunst und Leben, Tier und Vernunftwesen wieder. An den frühen Überraschungserfolg ihres ersten Romans »Nahe dem wilden Herzen«, erschienen 1943, hatte Clarisse Lispector nicht anknüpfen können, weil sie als Diplomatengattin mit ihrem Ehemann und bald darauf auch zwei Söhnen anderthalb Jahrzehnte in Europa und den USA verbrachte. Sie hatte Schwierigkeiten, ihr Schreiben in diesem äußerlich glanzvollen, tatsächlich ermüdenden und hohlen Dasein unterzubringen. Und ihr fehlten die Kontakte in Brasilien. Zu Verlagen, aber auch zum Leben in dem Land, das sie wahrhaft inbrünstig liebte. Nach ihrer Rückkehr nach Rio de Janeiro Ende der 50er Jahre fasste sie nach und nach wieder Fuß, mit journalistischen und literarischen Texten für Zeitschriften und Zeitungen, aber auch mit Kolumnen. Tatsächlich lässt sich Lispectors Prosa weder von Gattungsregeln noch von den Konventionen eines formvollendeten Handlungsaufbaus einhegen. Lispectors Ideal war es, beim Schreiben das Denken der Schreibenden und den Prozess des Schreibens selbst sichtbar werden zu lassen. Das Symbol der Dinge in den Dingen selbst zu erhaschen, so benannte sie früh ihr künstlerisches Projekt. Verborgene Bedeutungen innerhalb der Sprache aufzuspüren und durch Benennen die Welt erst zu erschaffen, dieser denkbar große Anspruch, der weit übers literarische Gelingen hinausreicht, hat seinen Preis, auch für den Leser. Wie ihr bewunderungswürdiger Übersetzer Luis Rubi zu Protokoll gibt: Man findet bei Clarisse Lispector keine Zerstreuung, kein Gefühl moralischer Überlegenheit, keine Einladung zur Identifikation, nichts Vorhersehbares. Zwar berichtete Clarisse Lispector in ihrem letzten Interview von jungen Menschen, die unmittelbar angesprochen werden von ihren Texten. Zwar werden Zeilen aus ihren Werken von süchtigen Fans als Merksprüche in Umlauf gebracht. Aber ihre Prosa, zumal die Erzählungen zu lesen, ist oftmals harte Arbeit. Es kann nicht anders sein. Ein zeitgenössischer Kritiker entdeckte in Clarisse Lispectors Werk die kostbare und präzise Harmonie zwischen Ausdruck und Substanz. Und was wäre mehr der Anstrengung wert?
Julia Schröder über Aber es wird regnen, den zweiten Band von Clarisse Lispectors sämtlichen Erzählungen. Genau wie der erste Band Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau hat ihn Benjamin Moser herausgegeben und Luis Ruby hat aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt. Erschienen ist der Band im Penguin Verlag.